Heute das Thema, lobe den Herrn, meine Seele. Wir haben doch allen Grund, Danke zu sagen für das, was Gott uns schenkt. Und ich möchte über diesen ganzen Gottesdienst, möchte ich einleitend das Wort stellen aus Psalm 102, die Verse 1 bis 5, aber ich lese einfach einmal einige Verse. Da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es geht hier noch weiter, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. Haben wir nicht allen Grund, den Herrn zu loben? Ich liebe die Jahreszeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe die Jahreszeiten. Oder wir leben in einem Land, wo wir Sommer, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter haben. Und ich liebe den Winter, wenn es so richtig viel Schnee hat, also wenn es so eisig kalt ist, wenn der Schnee unter meinen Füßen knirscht, das habe ich gern. Klar, ich habe nicht so gern, wenn es Plotsch hat oder wenn es so, das habe ich nicht gern. Aber den Winter, ich liebe aber auch den Frühling und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Frühling erlebt, wenn plötzlich diese Knospen anfangen zu sprießen, wenn Gottes Auferstehung und Schöpferkraft so richtig wieder sichtbar wird. Ich liebe das. Wenn die Blumen sprießen, wenn die Kirschbäume blühen, ich habe das gern. Ich liebe den Sommer in seiner Wärme. Und ich habe es gerne, mit Freunden draußen zu sitzen, zusammen was zu trinken, auszutauschen, den Grill anzuschmeißen. Das habe ich gerne. Und ich liebe den Herbst. Den Herbst mit seiner farbigen Pracht. Ich liebe es, wenn der Wind durch die Blätter geht, wenn sie so im Boden aufgewirbelt werden. Ich liebe die goldfarbenen Lärchenwälder. Vielleicht seid ihr schon mal im Engadin gewesen, in dieser wunderbaren Bergwelt, klare Sicht. Und dann die goldfarbenen Lärchenwälder, da kann man einfach nur jubeln, kann man nur sagen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, da jubelt mein Herz. Ich liebe den Herbst mit seinen übervollen Bäumen. Äpfel in allen Farben. Manchmal gibt es Bäume, die sind so überladen, dass man sie stützen muss, damit nicht die Äste brechen. Ich liebe den Herbst mit seinen Zwetschgen, mit seinen Quitten, die herrlichen Rebberge, die so übervoll sind von reifen Trauben. Und wenn ihr dann so durch die Rebberge geht, ich liebe es, den Duft dieser Reben einzuatmen, der reifen Frucht. Ich liebe es, wenn die Gemüsegärten voll sind von Karotten, von Möhren, Bohnen, Lauch, Krautstiele. Ich liebe es, die Felder voller Kürbisse in allen Farben und Formen. Ich liebe den Herbst. Und doch hat der Herbst nicht auch eine gewisse Melancholie? Eine Melancholie, ja sogar eine gewisse Traurigkeit. Denn die Tage werden wieder kürzer. Die Nächte werden dunkler und länger. Es wird zunehmend kühler, wieder muss man eine Jacke anziehen. Die Nebelschwaden ziehen hoch und hüllen alles so ein in eine geheimnisvolle Decke. Die Blätter fallen von den Bäumen. Die Felder sind abgeerntet und zunehmend trostlos. Ja, ich liebe den Herbst, aber gleichzeitig ist der Herbst auch eine Zeit, die uns daran erinnert, dass wir Abschied nehmen müssen. Es erinnert uns daran, dass wir vergänglich sind. Es erinnert uns auch daran, dass auch wir alle einmal in unseren eigenen Herbst kommen, wo wir nicht mehr so frisch sind, wo wir nicht mehr so können, wo die Blätter oder besser gesagt die Haare langsam ausfallen. Norbert, stimmt doch, oder? Es ist einfach so. Wir werden älter. Und man merkt, man braucht mehr Erholungszeit. Und vielleicht kommt dann auch noch eine Lebenskrise dazu, Umstände, die uns nicht so gefallen. Plötzlich ist die Ehefrau krank. Oder eines der Kinder muss ins Spital, die Gebrechen des Alters, Vielleicht wächst uns auch die ganze Alltagssituation über den Kopf. Da ist seelischer Druck, ein Druck vielleicht auch von der Weltsituation. Und so kommt dieser Nebel wie der Nebel des Herbstes und hüllt unsere Herzen, ja unsere Seelen, hüllt ein und plötzlich ist da eine gewisse Niedergeschlagenheit und Traurigkeit. Vielleicht eine Entmutigung. Wenn das in Ihrem Leben der Fall ist, dann ist es mein Wunsch und mein Gebet, dass wir heute Morgen wieder ganz neu unsere Blicke auf Jesus lenken. Wieder ganz neu. Dass er uns ganz reich beschenkt hat. Wir haben die Früchte gesehen, wir haben die Bilder betrachtet, wir haben all diese Eindrücke auf uns einwirken lassen. Und wenn wir das so sehen, aber Gott will noch mehr. Gott will uns noch viel mehr beschenken. Er will uns nicht nur mit dem Erntedank beschenken, sondern er will uns auch beschenken mit ihm selber. Und deswegen ist es mein Gebet, dieser Vers, der oben steht. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es ist mein Gebet, dass wir heute alle nach Hause gehen und sagen, Herr Jesus, wie groß bist du? Es geht heute Morgen einzig und allein um die Person, das Wesen und Werk unseres Erlösers Jesus Christus. Und ich möchte dazu möchte ich die Kapitel, Johannes Kapitel 13, 14, 15 und 16 und 17 miteinander einfach so punktweise anschauen. Vielleicht habe ich das schon mal gemacht in einem Gebet schon der Abendmahl. Aber wisst ihr, da kommt in mir immer wieder das Wort in Sinn, was der Petrus sagt, in 2. Petrusbrief, wo er sagt, dass es ihn nicht gereut, ihnen immer wieder das Gleiche zu sagen. Wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Stärkung, wir brauchen immer wieder neu den Hinweis auf unseren Herrn und unseren Erlöser. Und das ist mein Wunsch und deswegen wollen wir miteinander Johannes 13 bis 17 so auszugsweise wollen wir das anschauen. Vielleicht haben Sie auch zu Hause Zeit, diese Kapitel zu lesen, betend durchzugehen und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dir begegnen. Oder es sind ja die längsten zusammenhängenden Reden und Handlungen des Herrn Jesus, die wir in der Bibel haben. Johannes 13 bis und mit 17. Der Herr Jesus, er wusste, was auf ihn zukommen wird. Der Herr Jesus wusste, er hat gesagt, dreimal hintereinander hat er seinen Jüngern gesagt, sie waren unterwegs, hat er gesagt, ich ziehe nun hinauf nach Jerusalem. Er hat gesagt, ich ziehe hinauf nach Jerusalem und dort werde ich überliefert werden in die Hände der Nationen, der Menschen, der Ältesten und ich werde sterben. Der Petrus, ihm war dieses Gedankengut, diese Aussage des Herrn Jesus, war das suspekt, er konnte das nicht verstehen. Er hat dem Herrn Jesus gesagt, hat ihn zur Seite genommen und das könnt ihr nachlesen im Matthäus 16, 22, wo der Petrus den Herrn Jesus zur Seite nimmt und zum Herrn Jesus sagt, niemals, Herr, niemals, das darf auf keinen Fall geschehen. Das war die Voraussetzung, wo der Herr Jesus seinen Jüngern das gesagt hat, auf dem Weg nach Jerusalem. Und nun sind sie in Jerusalem. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie damals Jerusalem ausgesehen hat. Wie viele Menschen waren da zugegen? Es war Passa. Und das sind zur Zeit von Passa, es ist das erste der Pilgerfeste, wo man hinaufziehen muss nach Jerusalem. Da ist Jerusalem voller, voller Pilger. Man nimmt an, über 1 Million. Und da muss man pro Familie, muss man ein Schaf nehmen, 7 Tage bei sich in der Familie muss man das hegen und pflegen, es beobachten, ob es keinen Fehler hat. Und nun ist Jerusalem voll dieser Pilger, 1 Million. Und Zehntausende, ja Hunderttausende von blökenden Schafen. Und diese Lämmer werden dann, vor dem Passa werden sie geschlachtet. Sie werden am Feuer gebraten. Das heißt, Jerusalem ist erfüllt von Menschen, erfüllt von dem Geblök der Schafe, erfüllt von dem Fleisch, das über dem Feuer gebraten wird. Und die Jünger mit dem Herrn Jesus waren auch da. Der Herr Jesus hatte seinen Jünger Petrus und Johannes geschickt, Petrus und Johannes bereiten mir das Passamahl vor. In Lukas 22, 7 und folgende könnt ihr das nachlesen. Und der Johannes und der Petrus haben sich auf den Weg gemacht, hatten dieses Lamm gekauft, haben es beobachtet, haben es begutachtet, ja, es ist gut. Den Saal war geschmückt, das Essen zubereitet. Und ich kann mir gut vorstellen, wie der Petrus, als er dieses Lamm schlachtete, vorbereitete für das Passafest, dass dem Petrus durch den Kopf ging, was der Herr Jesus gehört hatte vor 3 Jahren zurück. Als Johannes der Täufer über den Herrn Jesus sagte und seine Jünger waren zugegen, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Welt Sünde hinwegträgt. Ich kann mir vorstellen, dass der Petrus gefragt hat, ja, was ist das? Jesus hat 3-mal gesagt, ich gehe nach Jerusalem, ich werde sterben. Sie waren nun in diesem Obersaal, alle zusammen. Das Fest war vorbereitet, der Tisch geschmückt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da die Jünger voller Sorge und voller Angst waren. Und das kommt zum Ausdruck, was der Herr Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 1. Dort sehen wir nämlich, wie der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagt, das ist eben innerhalb dieser Reden, die der Herr Jesus hält zu seinen Jüngern, diese Handlungen, die Jesus tut, da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, und je nach Übersetzung sind es andere Worte. Andere Worte, aber alle diese Worte bringen alle das Gleiche zum Ausdruck. Luther sagt zum Beispiel, wie der Herr Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Neue evangelistische Übersetzung sagt, lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Und die Elberfelder sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Das heißt, da war Angst in der Luft, wie der Nebel des Herbstes, der hat sie eingehüllt. Ist es nicht auch unsere Situation heute? Wir sind erschrocken, wir sind bestürzt, wir sind verwirrt. Wie geht es weiter? Und in diese Situation hinein sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, und er sagt es auch zu dir und zu mir, sagt der Herr Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Euer Herz werde nicht bestürzt. Das ist die Situation, wo die Jünger damals drin waren. Was kommt auf uns zu? Was wird morgen sein? Werden wir noch mehr Restriktionen haben? Und so weiter. Alle diese Dinge können auch dir durch den Kopf gehen. Und deswegen, lass es nicht zu, dass der Nebel unserer Zeit dein Herz einhüllt. Sondern richte den Blick wieder auf das, was der Herr Jesus tut gegenüber seinen Jüngern in der damaligen Zeit, weil der Herr Jesus tut es auch heute dir gegenüber. Und so wollen wir miteinander anschauen den nächsten Punkt. Wir wollen schauen, der Herr Jesus, er ist bereit zu dienen. Der Herr Jesus ist bereit, dir zu dienen. Und dazu lesen wir Johannes Kapitel 13, Vers 1 bis 5. Und da kommt 2-mal hintereinander das Wort wusste vor. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, da stand er vor dem Mahle auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Jesus wusste, was wusste der Herr Jesus? Der Herr Jesus wusste, 2-mal wird es betont. Es wird ganz klar gesagt, Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Jesus kannte sein Wort, er kannte die Bibel, er wusste um Jesaja 53, Psalm 22, er wusste um die Leidenspsalmen, er wusste, was die Propheten gesagt haben. Er wusste, deswegen hat er gesagt, ich gehe nun nach Jerusalem hinauf und ich werde in die Hände der Menschen, der Nationen und der Ältesten übergeben. Er wusste, was kommt. Er wusste aber auch um die Situation seiner Jünger. Ihre Niedergeschlagenheit, ihre Enttäuschung, ihre Mutlosigkeit, ihre Fragen, was wird morgen sein. Er wusste auch, dass hier ein Judas sitzt, der ihn verraten würde. Er wusste, dass ein Petrus da sitzt, 3-mal würde ihn verleugnen. Er wusste, dass jeder seiner Jünger würde weggehen. Er wusste es. Jesus weiß auch um dein Leben, er weiß um dein Versagen, er weiß um deine Lebensumstände. Er weiß es. Und was macht der Herr Jesus? Er steht auf und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und damals war es ja so, wenn man zu einem hohen jüdischen Feiertag ging, wie Passa, da ging man zuerst in eine Mikwe, in fließendes, lebendiges Wasser, hat dort seine Kleider ausgezogen, hat sich gewaschen, gereinigt, neue Kleider angezogen und dann ging man frisch gewaschen, ging man zu diesem Feier. Und Herr Jesus nimmt diese Waschung als ein Bild für das, dass sie wiedergeboren sind. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann brauchst du nicht noch einmal eine neue Wiedergeburt. Aber was du brauchst, und das nimmt der Herr Jesus als Bild und sagt, aber unsere Füße werden schmutzig. Schmutzig in dieser Welt, in den Sorgen des Alltags. Schmutzig, weil wir in Sünde fallen. Und der Herr Jesus, er steht auf, er nimmt dieses Waschbecken, er umgürtet sich. Das heißt, der Herr Jesus, er übernimmt den Dienst des alleruntersten Sklaven. Und er fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Der zweitunterste Diener, das war der, der die Sandalen aufgelöst hat. Und Johannes der Täufer, er wurde gefragt, bist du der Messias? Da sagt Johannes der Täufer, nein, ich bin's nicht, sondern der, der nach mir kommt, der ist's. Und ihm bin ich nicht einmal würdig, die Fußsandalen, die Riemen seiner Sandalen auch zu öffnen. Das heißt, Johannes der Täufer bezeichnet sich als der zweitunterste Diener und Jesus selber macht sich zum alleruntersten. Und der Herr Jesus, er will dir dienen, in deiner Not, in deiner Angst, in deinem Nichtverstehen, in deinen Sorgen. In dem, was du dir vielleicht diese Woche aufgeladen hast. Und wisst ihr, der Herr Jesus lädt uns immer wieder ein. Wir dürfen immer, immer zu ihm kommen. Jesus ist bereit, auch dir zu dienen. Und zwar jeden Tag neu. Das ist das Erste. Das Zweite ist, da richtet der Herr Jesus den Blick seiner Jünger himmelwärts. Oder wir sind ja so gefangen in dieser Welt. Wir sind so gefangen in den Umständen unseres Lebens. Wir sind so gefangen von der Angst, die umgeht. Und ich bin manchmal erschüttert, wenn ich sehe, Menschen, wie sie Angst haben. Wie sie Angst haben vor dieser Pandemie. Wie sie Angst haben vor der Situation, die sich immer mehr herauskristallisiert. Aber dann denke ich oft, diese Menschen, die haben den Blick auf Jesus nicht. Und die haben den Blick auf Jesus verloren. Und genau das war auch die Situation damals bei den Jüngern. Und nun nimmt der Herr Jesus seine Jünger und sagt als Nächstes, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Also Herr Jesus, er bezeichnet sich selbst als Gott. Glaubt doch an mich, ich hocke, ich sitze unter euch. Und dann richtet er den Blick seiner Jünger und reißt sie weg und richtet den Blick seiner Jünger himmelwärts und sagt, im Hause meines Vaters, das sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wisst ihr, das Schöne ist, wir haben eine Heimat bei ihm im Licht. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind nur auf der Durchreise. Leider sind so viele Christen so gefangen in dieser heutigen Zeit, dass sie den Blick auf Jesus verloren haben. Damals haben die Jünger den Blick verloren, weil die Umstände des Lebens sie niedergedrückt haben. Und dann nimmt der Herr Jesus und richtet ihre Blicke himmelwärts. Wir sollen es so machen wie ein Abraham. Ein Abraham und die Glaubenshelden in Hebräer Kapitel 11. Da könnt ihr nachschlagen, Hebräer Kapitel 11, die Verse 8 bis 10. Die will ich gerne euch vorlesen. Da heißt es, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Auch wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir kennen ihn auch nicht, waren noch nie da. Und doch sind wir voller Glauben unterwegs und diesen Glauben möchte ich euch stärken. Richtet euren Blick himmelwärts. Und dann heißt es, aufgrund des Glaubens siedelte er sich in dem zugesagten Lande an, auch wenn er dort als Fremder lebte, mit Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Sie wohnten in Zelten, denn er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Und dann Vers 16, ja, sie suchten nach etwas Besserem, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel erbaut. Machen wir doch es gleich wie der Abraham. Machen wir es gleich wie der Herr Jesus seinen Jüngern Mut macht. Richten wir unseren Blick himmelwärts. Wir haben ein Haus, nicht ein Zelt. Ein Zelt wird auf- und abgebaut. Ein Wohnwagen fährt umher. Aber ein Haus, da sind wir für immer, und zwar von Gott erbaut, im Himmel. Und deren Grundlage und Baumeister der lebendige Gott selbst ist. Richten wir den Blick himmelwärts. Als nächstes sagt der Herr Jesus Folgendes. Johannes 14, Vers 16. Da sagt der Herr Jesus, und könnt ihr euch vorstellen, diese Jünger, verzagt, fragend, irritiert, mutlos. Und da sagt der Herr Jesus, ich habe eine Wohnung erbaut im Himmel. Aber dann sagt der Herr Jesus, ich gehe zum Vater, aber wisst ihr, ich lasse euch nie allein. Ich bin immer bei euch. Ich umgebe euch von allen Seiten. Ja, ich komme sogar und mache Wohnung in euch selbst. Und so sagt der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 16, ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du die Wiedergeburt erfahren hast, dann wohnt der Herr Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in dir. Und er wird nie weggehen. Das heißt hier, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und dann heißt es, und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Gibt es etwas Schöneres? Ja, man kann durch tiefe, dunkle Anfechtungen gehen, durch Tage der Not, durch Tage der Einsamkeit, durch Tage, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir Fragen haben, durch Tage, wo sich vielleicht auch unsere Seele einfach so tief traurig ist. Das gibt's alles. Aber eines können wir nie, nie, nie verleugnen. Jesus, er ist, er wohnt und er bleibt in uns. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dieser Christus, durch seinen Heiligen Geist, wohnt er in uns. Er tröstet uns. Er macht uns Mut. Er ermutigt uns. Und er kommt uns in unserer Schwachheit zu Hilfe. Er erklärt uns die Bibel. Herr, ich verstehe das nicht. Erkläre es mir. Ich lese, forsche, suche, vielleicht einige Jahre. Und plötzlich geht das Licht auf. Er, der Heilige Geist, er macht uns Jesus groß. Er gibt uns die Gewissheit, selbst in der tiefsten Not unseres Herzens, dass er da ist und dass er nie mehr weggeht. Gibt es etwas Schöneres? Dann geht Herr Jesus weiter und er sagt, als nächstes sagt er, dass der Jesus uns einlädt. Der Jesus lädt uns ein. Und das lesen wir in Johannes 15, Vers 5. Da sagt der Herr Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und in diesen Versen geht es nicht um Wiedergeburt, verloren gehen überhaupt nicht. Es geht nur um eines. Es geht um die Beziehung von Kindern Gottes zum Herrn Jesus. Wie viele Kinder Gottes, wie viele Christen sind so krampfhaft bemüht, lieb zu sein, gottgefällig zu sein, nach den Maßstaben der Bibel zu leben. Immer wieder kommt es auch, in der Seelsorge kommt es durch. Ja, weißt du, Ich kann es nicht. Ja, du wirst es nie können. Ja, ich bemühe mich, aber ich schaffe es nicht. Du musst dich gar nicht bemühen. Du musst nur eines tun. Bei Jesus bleiben. Mit Jesus unterwegs sein. Du kannst Gottes Maßstab nicht erfüllen. Du kannst den Maßstab der Bibel in deinem Leben nicht umsetzen. Du kannst keinen perfekten Lebensstil führen. Es geht alles nicht unmöglich. Aber du kannst eines, und dazu lädt uns der Herr Jesus ein. Bleibet in mir. Der Herr Jesus lädt uns ein, in der tiefen, echten Gemeinschaft mit ihm zu leben. Ganz nah bei ihm. So wie eine Traube hängt am Weinstock. Jeden Tag aufs Neue, ohne Unterlass, in und mit dem Herrn Jesus unterwegs sein. Ich habe das auch schon gesagt, in der Jugend habe ich schon gesagt, ich sage es immer wieder, aber ist mir egal, mach's doch wie die Traube am Weinstock. Die Traube am Weinstock, die bemüht sich gar nicht, Frucht zu bringen. Die bemüht sich gar nicht, reif zu werden. Die bemüht sich gar nicht, eine gewisse ausbalancierte Säure-Zucker-Haushalt zu haben. Bemüht sich gar nicht. Für das ist alles der Weingärtner, nämlich Gott selbst, zuständig. Aber was wir tun dürfen, wir dürfen eines tun, so wie die Traube am Weinstock hängt, so dürfen wir bei Jesus sein. Einfach jeden Tag aufs Neue. Herr Jesus, ich habe dich lieb. Herr Jesus, ich möchte bei dir sein. Herr Jesus, führe mich durch den Tag. Herr Jesus, zeige mir, was ich tun soll. Einfach mit Jesus unterwegs sein. Und wenn ich mit Jesus so verknüpft bin, so mit ihm unterwegs bin, dann hat Sünde gar keinen Platz. Geht gar nicht. Dann kann ich weder lügen noch stehlen, weder schmutzige Witze und Filme anschauen. Ich kann es nicht, kann auch meinen Ehepartner nicht betrügen. Es geht nicht, weil ich so mit Jesus verbunden bin. Und wenn ich dann irgendwie weggehe, dann schlägt mein Gewissen. Herr Jesus, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich darf zu dir zurückkommen. Und da sagt der Herr Jesus, wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt und reinigt euch von all eurer Untugend. Das ist der Herr Jesus. Er lädt uns ein. Und wisst ihr, das Schöne ist, wenn ich mit dem Herrn Jesus so verbunden bin, dann wird der Weingärtner selbst, Gott, wird mich reinigen. Er wird mich auf Dinge aufmerksam machen durch seinen Geist, die ihm nicht gefallen. Und er wird gewisse Dinge wegnehmen aus meinem Leben, die ihm keine Ehre machen und mir Schaden zufügen. Aber bist du, sind wir so mit Jesus verbunden? Er weiß, was du brauchst. Er ist auf dein Wohl bedacht und es geht ihm um seine Ehre. Und etwas Schöneres, etwas Besseres, etwas Herrlicheres für Gott selbst kannst du gar nicht machen, als dass du ganz nahe bei Jesus bleibst. Und dann wird die Frucht entstehen von selbst. Die Frucht, von der wir lesen in Galater 5, 22. Denn die Frucht des Geistes aber ist Liebe, ist Freude, ist Frieden, ist Geduld, ist Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Menschen, die so mit Jesus verbunden sind, die verändern sich, die bleiben nicht, wie sie sind. Und deswegen heißt es in einem wunderschönen christlichen Chorus, heißt es, bleiben, bleiben, alle Zeit bleiben in Jesus, folgen, folgen, alle Zeit folgen nur ihm. Der Weg zu einem Leben voll Frucht und voll Frieden ist einfach. Bleiben in ihm. Der Herr Jesus lädt seine Jünger ein. Er lädt auch dich ein, einfach mit ihm unterwegs zu sein. Kommen wir zum fünften Punkt. Dabei ist Jesus aber auch ganz, ganz realistisch. Der Herr Jesus sagt in Johannes 15, das sind auch alles diese zusammenhängenden Reden, sagt der Herr Jesus, wenn die Welt euch hasst, so wisset, sie hat mich vor euch gehasst. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Der Herr Jesus hat gesagt, dass er in uns wohnt. Er hat gesagt, dass er bereit ist, jeden Tag uns neu die Füße zu waschen. Der Jesus hat uns gesagt, dass er uns eine Wohnung im Himmel bereitet hat. Der Jesus hat gesagt, dass er in uns wohnt durch seinen Heiligen Geist. Der Jesus sagt uns aber auch, dass der Weg in der Nachfolge Jesus nach nicht immer einfach ist. Der Jesus hat uns nicht einen Spaziergang verheißen. Der Jesus hat gesagt, die Welt hat mich gehasst, sie wird auch euch hassen. Die Welt hat mich verstoßen, auch euch wird sie ablehnen. Die Welt hat Nein gesagt zum Herrn Jesus und auch euch wird sie verachten. Der Herr Jesus als Licht in der Welt hat das Finstere aufgedeckt. Wenn wir als Licht in dieser Welt sind, wird das Finstere von selbst als finster erscheinen. Wir müssen gar nichts sagen. Wir müssen nur in der tiefen Verbindung mit Jesus leben. Und dann werden die Menschen um uns herum schon automatisch in ihrem Gewissen gestraft. Weil wir hier Menschen sind, die mit Jesus unterwegs sind, die einen heiligen Lebensstil leben, die fröhlich ihren Weg gehen, auch wenn sie durch Schwierigkeiten gehen. Und das ist eine riesengroße Anklage für all die Menschen, die Jesus nicht haben wollen. Und genau auf das nimmt der Herr Jesus Bezug in Johannes Kapitel 16 ab Vers 8, wo der Herr Jesus sagt, und wenn jener der Geist kommt, wird er die Welt überführen von der Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Und dann sagt der Herr Jesus, von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Wenn du als Christ mit Jesus lebst, auf ihn hoffst, einen Lebensstil pflegst, der ihn verherrlicht, dann werden die Menschen um dich herum an ihrem Gewissen gestraft. Ein jeder Mensch weiß in seinem Gewissen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ein jeder Mensch weiß aufgrund der Schöpfung, dass es einen Schöpfer gibt. Und deswegen sind diese Menschen gestraft in ihrem Gewissen, weil sie nicht an mich glauben, sagt der Jesus. Das sagt der Jesus in Vers 10, sagt er, aber auch von der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht sehen werdet. Also der Jesus sagt, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn der Heilige Geist in deinem Leben wohnt und du dennoch den Herr Jesus nicht siehst und trotzdem an ihm festhältst, an dieser Hoffnung, an dieser Herrlichkeit, an diesem ewigen Leben, an einem heiligen Lebensstil, dann wird die Welt um dich herum gestraft, weil du das beredste Zeugnis bist, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und allein schon aufgrund dessen werden die Menschen dich ablehnen und hassen. Und dann sagt der Herr Jesus noch etwas Weiteres. Und weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist, in Vers 11, da sagt der Herr Jesus etwas ganz, ganz Einschneidendes. Auf dieser Welt müsste eigentlich niemand mehr der Sünde dienen. Auf dieser Welt müsste niemand mehr ein Sklave Satans sein. Auf dieser Welt müsste keiner mehr dem Laster frönen, wenn er es nicht will. Denn ich habe den Feind, Satan habe ich den Kopf zertreten. Ich bin der Sieger von Golgatha. Die Schlange hat keine Macht mehr. Aber wenn die Menschen das nicht wollen, gehen sie ewig verloren. Und das ist das, was hier der Jesus sagt. Und sie werden gerichtet, weil der Fürst dieser Welt schon gerichtet ist. Was für eine Tragik. Und deswegen musst du dich nicht wundern, wenn du als Christ lebst, wenn du als Christ diese Hoffnung hast, wenn du als Christ auf ihn hinweist, da wird die Welt wird dich verachten, wird dich ablehnen und wird dich hassen. Aber wisst ihr, das Schöne ist, da kommen wir zum nächsten Punkt. Der Herr Jesus hat gesagt, dass er für dich bietet. Und da schlagen wir auf, es ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Das sogenannte hohepriesterliche Gebet in Johannes 17. Das bittet der Herr Jesus und er sagt Folgendes. Er sagt, ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, dass sie dein sind. Also dieses Gebet, wenn man das so durchliest, und Benedikt Peter hat mal über dieses hohepriesterliche Gebet, hat er hier eine wunderbare Predigt gehalten. Es ist das wunderbarste, herrlichste, tiefste Gebet, das wir finden in der Bibel. Ich habe gesagt, es wird als das hohepriesterliche Gebet des Herrn Jesus bezeichnet. Aber betet hier der hohe Priester, betet nicht der Sohn zu seinem Vater. Und wenn der Sohn zu seinem Vater betet, ist diese Beziehung noch viel inniger, noch viel tiefer, als wenn ein hoher Priester vor Gott tritt. Hier betet der Sohn Gottes, Gott selber, betet zu seinem Vater, zu einem Gottvater. Er ringt, er schüttet sein ganzes Herz aus, er offenbart seine ganze Liebe, seinen Gehorsam. Er offenbart alles, was in ihm ist. Und das Interessante ist, er bittet für dich. Der Inhalt dieses Gebets des Sohnes zum Vater, der Inhalt bist du. Und wir lesen das in Johannes 17, Vers 9. Für sie bete ich. Ich bitte nicht für die Welt. Und wird der Vater seinem Sohn, von dem er gesagt hat, siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, wo er sagt, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören, wird der Vater seinem Sohn, seinem Liebsten, irgendeine Bitte abschlagen? Nie und nimmer. Nie und nimmer. Ich bete für sie, nicht für die Welt. Ich bete für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Und wenn der Sohn beim Vater so einsteht, in einer tiefen, innigen Verbindung, in einer tiefen, innigen Liebe, wer kann dann noch gegen uns sein? Wer kann dann irgend noch etwas gegen uns wollen? Wer kann dann noch irgendetwas gegen einen Samuel, Norbert, Elke und wie sie alle heißen, gegen sie etwas haben? Du darfst gerne deinen Namen einsetzen. Wer kann dann noch etwas gegen dich haben? Und so betet der Herr Jesus, und ich lese einige Verse aus diesem Gebet des Herrn Jesus, wo der Herr Jesus sagt, in Johannes 17, Vers 11, Heiliger Vater, der Sohn zu seinem Vater, aber Papa, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Wisst ihr, das Schönste ist, der Herr Jesus sagt damit, du kommst ans Ziel, du wirst bewahrt werden. Du wirst beschützt sein von allen Seiten und gibst du mich und hältst deine Hand über mir. In Johannes Vers 15, Kapitel 17 sagt er, ich bitte nicht darum, dass sie du aus der Welt wegnimmst. Nein, ich bitte darum, dass sie du von dem Bösen bewahrst. Einfach bleiben, bleiben, alle sein Bleiben in Jesus. Folgen, folgen. Einfach nur folgen ihm. So wie der Jesus gesagt hat, Johannes 15, bleibet in mir und ich in euch. Und dann sagt der Jesus, geht weiter und sagt in Vers 20, ich bitte nicht nur für sie, also die Jünger, sondern ich bitte auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, der Herr Jesus betet hier für dich, der du hier sitzt. Und das alles zeigt uns, du bist bei dem lebendigen Gott bekannt. Dein Name steht im Buche des Lebens. Gottes Sorge dreht sich um dich. Und er wird dich nach Hause bringen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Da sagt der Herr Jesus etwas Wunderbares. Der Herr Jesus sagt nur ein einziges Mal, ich will. Ich will. Und dieses Ich will betrifft dich. Johannes 17, Vers 4, da sagt der Vater, der Herr Jesus sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlagen der Welt. Wisst ihr, der Allgegenwärtige, der Allgenügsame, der Gott, der gar nichts braucht, weil er in sich alles hat, der will Gemeinschaft mit dir. Der sehnt sich, dass du kommst. Und je länger, je mehr, denke ich oft am Morgen, wenn ich aufstehe, um meine stille Zeit zu machen, der Herr Jesus, er sehnt sich nach mir. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft, dass ich komme, dass ich sein Wort öffne, dass ich mein Herz ihm ausschütte. Und deswegen sagt der Herr Jesus, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Und da geht auch das über die Zeit hinaus in die Ewigkeit. Ich will, dass sie einmal ewig bei mir sind. Gibt es etwas Schöneres? Gibt es etwas Herrlicheres? Gibt es etwas, das mehr Mut machen könnte? Gott selber legt die Grundlage am Kreuz von Golgatha und dann macht er sich zum untersten Diener. Er richtet unseren Blick himmelwärts. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Er verheißt uns den Heiligen Geist. Wir haben ihn alle empfangen, als wir uns bekehrt haben. Er wohnt in uns, Christus in uns. Er lädt uns ein, bei ihm zu bleiben. Er sagt aber auch, in der Welt habt ihr Nöte. In der Welt werdet ihr verachtet. Aber dann sagt der Jesus, aber weißt du, ich bitte für dich. Und ich werde dich eines Tages zu mir nach Hause nehmen. Ich werde kommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und wisst ihr, das ist, neben all dem Erntejubel, über all dem Erntedank, ist das für mich die größte Freude, eines Tages beim Herrn Jesus in der Ewigkeit zu sein. Und wisst ihr, wenn diese Erde schon so schön ist, in aller seiner Fülle, ihr habt den Film gesehen am Anfang, mit diesen Früchten, mit diesen Blumen, mit diesen überreichen Feldern, und sagt der Herr Jesus, sagt, und ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Und wenn wir dann da sein werden, werden wir staunen und aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Und die Garantie, dass wir fähig sind, würdig sind und das Ziel erreichen, ist Gott selbst. Es ist dein Heiland. Und das macht mir über alles Mut. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, wir haben allen Grund, wirklich allen Grund, nur Danke zu sagen. Du, der ewige Gott, wirst Mensch, machst dich zum Knecht, gehst ans Kreuz, bezahlst für unsere Schuld, verheißest uns den Heiligen Geist, bereitest uns eine Wohnung, machst Wohnung in uns, gibst uns die Garantie, dass wir eines Tages bei dir zu Hause sein dürfen, trägst uns durch, lässt uns nie alleine, vergibst, Herr Jesus, wir können nur anbeten. Und nur preisen, nur Danke sagen. Amen.